Was gut funktioniert, ist, dass wir nicht uns auf eine Seite konzentrieren im Behandlungspfad und sagen, wir schauen uns nur die Kliniker an oder wir schauen uns nur die Patienten an. Wir gesagt haben, wir möchten das gemeinsam, ja, beide Seiten zusammen als einheitliche Plattform sehen und beide Seiten zusammenführen. Also da lässt man ja meistens Informationen liegen.
Über neue Wege im Gesundheitswesen. Der Podcast der Christoph Lofert Stiftung.
Ja, kein Fax, kein Abtippen unleserlicher Notizen, keine verlorenen Laborwerte, insgesamt weniger Aufwand und mehr Sicherheit für die Behandlungsteams. Und für die Brustkrebspatientinnen? Mehr Orientierung und mehr Sicherheit, tatsächlich schnellere Unterstützung bei unklaren Symptomen hauptsächlich und weniger Fahrten zwischen Zuhause und Krankenhaus. Kurzum, eine digitale Patient Journey aus einem Guss, die institutionenübergreifend Versorgungseinrichtungen verbindet, die Patientinnen stärkt und sich skalieren lässt. Das will Oncopass erreichen. Die Jury des Lofert-Preises hat das Projekt dafür lobend erwähnt. Was steckt hinter diesem Ansatz? Darüber sprechen wir heute mit dem Mastermind hinter Oncopass, Mitgründer und Geschäftsführer der Just Health GmbH. Hallo, Herr Röderstein. Grüße Sie.
Auch hallo. Grüße Sie.
Und ein Hallo auch an Tanja Brunner, die PR-Kollegin aus der Christoph-Lofert-Stiftung.
Guten Morgen.
Ich bin Julia Haug. Heute ist der 30.06.2026. Herr Röderstein, Oncopass wurde für die Begleitung bei oralen Tumortherapien beim Mammakarzinom, also bei Brustkrebs, entwickelt. Wenn Sie jetzt einem Klinikmanager im Aufzug begegnen, was wäre Ihr Pitch?
Der Pitch wäre, im Bereich Remote Patient Monitoring sehen wir immer wieder neue Herausforderungen. Die CDK4/6-Inhibitoren führen eigentlich zu einem Bruch und einer Veränderung in der Therapie, so wie wir sie ganz traditionell und klassisch kennen. Patienten kommen in die Klinik, Patienten stellen sich einem Arzt vor und es kommt zum direkten Austausch. Man spricht über Nebenwirkungen, man spricht über den Befund, man spricht über die Therapie. Die neuen Therapiemethoden, die gerade entwickelt werden, führen dazu, dass Patienten immer mehr zu Hause bleiben und immer selbstgesteuerte Therapien durchführen. Und das stellt Kliniken und auch Patienten vor neue Herausforderungen. Und unter dem Hintergrund ist Oncopass entstanden. Wir haben eine Plattform gestaltet, die auf der einen Seite Kliniker unterstützt, diese komplexen Therapien vorzubereiten, einzustellen und auf ihrer Seite ja zu orchestrieren. Auf der anderen Seite haben wir Patienten, die eine Patienten-App nutzen und über diese App sehr klar Informationen bekommen, was denn zu tun ist und wie sie ihre Therapie richtig zum richtigen Zeitpunkt durchführen.
Einmal noch eine kurze Rückfrage. Können Sie doch mal auf tatsächliche Diagnose eingehen? Also das gilt für Brustkrebspatientinnen, ist das richtig?
Ja, man kann es von Anfang an nochmal erklären. Es sind nicht nur Brustkrebspatienten, wir machen es mittlerweile auch in anderen Fachbereichen. Beispielsweise sind wir aktuell in der Hämato-Onkologie, also Blutkrebs, sehr aktiv. Also woher kommt die Diagnose Krebs? Trifft ungefähr 50% aller Menschen, die wir da sind, und muss jetzt nicht immer nur die drastischen Krebsformen geben, aber Krebs ist sehr präsent. Wenn der Krebs dann doch einen eher kritischen Verlauf nimmt und man in die Klinik kommt, dann gibt es klar traditionellerweise drei Behandlungstherapiemethoden. Das ist also, wie die Ärzte meistens sagen, Stahl und Strahl, also OP und Bestrahlen oder eben die Chemotherapie. Und gerade die Chemotherapie wird oft ersetzt oder auch manchmal auch begleitet durch orale Tumortherapien. Das heißt also Medikamente, die man von zu Hause aus einnehmen kann als Patient, um diese Therapie fortzuführen. Und das ist genau das Problem, das ich gerade beschrieben hatte. Der Patient, der nun zu Hause bleibt und diese Medikamente nimmt, in Klammern immer noch hochtoxische Medikamente, also nichts, was man einfach mal nehmen kann, sondern eine Therapie, die toxisch ist, die eine enge Überwachung braucht. Und diese enge Überwachung bezieht sich maßgeblich auf den Körper, die Physis. Macht der Körper mit? Sind die Laborwerte okay? Aber natürlich auch auf die Psyche. Wie geht's mit den Nebenwirkungen? Wie kommt der Patient klar? Welche anderen Nebenwirkungen treten denn auch beispielsweise auf? Und all diese Informationen müssen in einem strukturierten Format auch regelmäßig abgefragt werden und in die Klinik übermittelt werden. Die Medizin in Deutschland heute traditionell bedeutet, wir haben viel Fax, wir haben viele Post-its, wir haben sehr viele Telefonanrufe, und das ist natürlich ein Zustand, den man in der Form nicht mehr zeitgemäß oder nicht mehr als zeitgemäß beschreiben kann. Und unter dem Hintergrund haben wir gesagt, eine digitale Lösung muss hierher. Ja, das, wenn das skalierbar sein soll, ist das der Weg für die Zukunft.
Nehmen Sie uns doch mal noch einmal mit durch einen typischen Behandlungsverlauf, also von zu Hause bis ins Krebszentrum. Wie verändert Oncopass die Patient Journey einer Frau, die jetzt eine orale Tumortherapie erhält?
Ja, wir können es ja mal konkret machen. Also im Beispiel des Uniklinikums Tübingen, mit dem wir gemeinsam die Studie durchgeführt haben. Sieht so aus, dass die initiale Diagnose noch vor Ort erklärt wird und dann wird man eingewiesen in diese Medikation, in diese Therapie mit diesen Tabletten und darauf hingewiesen, immer wieder in die Klinik zu kommen, aber auch Laborwerte regelmäßig einzuschicken. Und das ist wahnsinnig viel. Also die Patientinnen, mit denen ich auch gesprochen habe, sagen mir immer dasselbe. Erstmal ist es natürlich ein Schock, es ist eine Lebensveränderung, es ist wahnsinnig viel zu verstehen. Es ist ja nicht nur, dass man auf einmal eine Lebensfrage vor sich hat, sondern es sind die verschiedenen anderen Dinge, wie nehme ich mir die Medikamente, wann sind die Termine, wie organisiere ich auch die Kommunikation mit der Familie, was passiert mit meinen Finanzen, wie ernähre ich mich, also all diese Dinge, die auf einmal Fragen aufwerfen. Und diese Kliniktermine sind ja von der Zeit her überschaubar. Das heißt, auf einmal steht man zu Hause und hat diese ganzen Fragen nochmal. Und da geht's dann los mit vielen Fragen. Im Internet suchen, nochmal in der Klinik anrufen, mit anderen Betroffenen sprechen. Also all diese Dinge, die einen vor diese Herausforderung stellen. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir können diese Informationen gebündelt, sehr konzentriert und zentralisiert nochmal für die Patienten aufbereiten. Deutet, ganz konkret in unserem Fall, wir laden die Patienten dann in die Nutzung von Oncopass ein und die eingestellte Therapie, die besprochene Therapie, die Informationen, die in der Klinik kommuniziert wurden, sind dann nochmal sehr klar in der App einzusehen und in Ruhe nachzulesen.
Okay, und Sie sagten ja eben schon Stichwort Fax und Medienbrüche, da müsste sich auf jeden Fall was ändern, weil es wird noch viel zu viel damit gearbeitet und mit Post-its. Sie sagten es, Oncopass begleitet ja nicht nur die Patientinnen, sondern möchte auch die Behandlungsteams entlasten. Wie gelingt das mit der App? Können Sie das ein bisschen konkret schildern?
Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach der Weg weg von dem wahnsinnig manuellen Arbeiten und dem wahnsinnig aufwendigen Strukturieren und Sammeln von Papier. Also es klingt so trivial, aber es ist, ich kann es wiederholen, 2026 in der Versorgung noch gar nicht mal so präsent in der Klinik. Und ich habe vorher auch andere Dinge in meinem Leben gemacht und gesehen, dass es im Büro normalerweise nicht mehr mit Fax hantiert wird oder mit diesen Post-its, die ich gerade schon erwähnt habe, sondern dass es viele digitale Prozesse gibt. Also ich glaube, der erste Schritt ist ein sehr, sehr einfacher. Weg von diesem vielen Papier und der manuellen Administration hin zu einem digitalen. Das heißt also, das Erste, was wir sehr simpel machen, ist, die Patienten zu bitten und aufzufordern, über die App ihre Labore zu scannen und nicht mehr zu faxen oder in die Arztpraxis zu gehen und den niedergelassenen Hausarzt zu fragen, die Labore in die Klinik zu faxen. Das heißt also erstmal hier die Digitalisierung. Und wenn man diese Informationen digital vorliegen hat, dann damit zu arbeiten. Das ist also erstmal das Erfassen. Ein wahnsinniger Zeitfresser. Und wenn man die Daten strukturiert erfasst, sowie auch die Nebenwirkungen in Form von Fragebögen in der App, dann ist es der nächste logische Schritt, diese Aufgaben im Team zu verwalten, in der Klinik. Das heißt, sich Aufgaben auch zuzuweisen, die Termine zu organisieren, verschiedene notwendige Schritte für alle Seiten einzustellen.
Und wie funktioniert das konkret, wenn man jetzt als Frau diese Diagnose erhält und die Klinik aber noch nicht die Oncopass nutzt? Kann die Patientin das dennoch für sich nutzen oder muss es, also gehört die Kooperation zwischen Klinik und Oncopass zwingend dazu? Also wie sieht das im Alltag aus oder überhaupt in Deutschland? Wo wird die überall schon verwendet?
Ja, das ist eine gute Frage, Frau Brunner. Ja, natürlich. Also Oncopass muss genutzt werden, in der Klinik. Das heißt also, das ist eine browserbasierte Lösung. Es ist jetzt gar nicht wahnsinnig viel zu tun für die Klinik, dass man irgendwie groß was einstellen müsste. Es gibt natürlich einen Weg noch in die Klinik. Das ist die Anbindung an das Krankenhausinformationssystem. Ohne das läuft nichts. Ja, das leitende System mit Abrechnungen, Ablage. Also da muss man angeschlossen werden. Und das sind wir auch in den Häusern, in denen wir heute aktiv sind. Also der Teil in der Klinik ist zwingend und bindend. Die Richtung in Richtung der Patienten ist optional. Also die Frage bekommt man gestellt. Fühlen Sie sich wohl damit? Das ist okay für Sie? Möchten Sie eine App nutzen? Und natürlich ist dann der einfachere Weg für die Patienten, diese App zu nutzen, ist aber nur eine Option, ja, um diese Information auch zu sehen. Aber ja, in der Klinik ist die feste Einrichtung Bestandteil.
Und in welchen sind Sie da schon aktiv, außer in Tübingen?
Ja, die Kliniken, die aktiv sind, ist immer so eine Sache, weil wir mit so wahnsinnig vielen Kliniken mittlerweile sprechen.
Ach so, okay. Ja.
Es ist Tübingen, in Leipzig bereiten wir gerade vor. Es ist beispielsweise auch das Uniklinikum in Halle. Also das sind Partnerkliniken, mit denen wir sprechen. Wir sind da sehr weit, ja. Manchmal in der klinischen Studie nochmal vorbereitend. München rechts der Isar beispielsweise, hätte ich jetzt fast vergessen, ganz wichtiger Partner für uns. Ja, also verschiedenste Institutionen.
Nochmal einen Schritt zurück, Herr Röderstein. Sie sagten ja, als Patientin gehe ich zum Hausarzt und lasse mir vielleicht auch da sogar das Blut abnehmen. Ist das auch eine Möglichkeit, wenn die Klinik weiter weg ist? Wie ist denn die Hausarztpraxis davon, oder wie überzeuge ich die Hausarztpraxis davon, mich mit Ihnen als Klinik zu connecten? Also ich erlebe das so, dass viele Praxen noch nicht mal die EPA wirklich zwingend benutzen wollen. Genau, wie gehen die das an? Oder gibt es da dann hinterher auch so Vorbehalte wie, ja, wenn jetzt jeder Patient oder jede Patientin mit ihrer eigenen App kommt, wo soll das denn noch hinführen?
Ja, das ist auch eine interessante Beobachtung. Aber es ist gar nicht mal so, dass wir die Praxen so intensiv einbinden über die Plattform, sondern schon den Weg über die Patienten gehen. Genau aus dem von Ihnen angesprochenen Grund. Also ich meine, woher kommt's? Die Anfahrtswege sind weit, die Zentren sind in Deutschland verteilt. Es ist jetzt nicht so, dass man auch diese Wegstrecke ständig auf sich nehmen muss. Nervt alle Seiten interessanterweise. Es war auch für mich neu, dass ich höre die Kliniker sagen, Mensch, da sitzen die alle im Wartezimmer. Das baut einen gewissen Druck auf. Für Patienten ist es natürlich auch eine Belastung, diese weiten Fahrtwege auf sich zu nehmen. Also 3 Stunden und mal mehr ist da gar nichts. Und genau das ist der Grund, zu sagen, für ein in Anführungsstrichen simples Labor so weit zu fahren und das auch auf Wochenbasis, macht keinen Sinn. Und hier die Patienten, ich will es gar nicht mal sagen, die Verantwortung zu nehmen, sondern Patienten die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, machen Sie doch das Labor vor Ort und schicken es ein. Es ist da also noch ein leichtes und auch für die Patienten einfacher, in die Praxis zu gehen, nach einem Labor zu fragen, anstatt, wie Sie gerade gesagt haben, direkt die Praxis zu bitten, es zu machen. Geht auch, ist auch gangbar, machen wir auch hier und da mal. Aber im Regelfall fragen wir die Patienten, diese Labore zu schicken.
Das heißt aber, wenn die Laborergebnisse zum Hausarzt kommen, dann checkt er das einmal und gibt dann die Rückmeldung an die Patientin und die gibt das dann in die App rein?
Patienten können das Labor abholen, in Papierform, können sich das zumailen lassen und haben dann über die App diesen Kanal, diese Daten einfach hochzuladen, abzufotografieren, zu scannen, etc. pp. Weiterzuleiten. Also die Möglichkeiten gibt es, um das in die Klinik so weiterzuschicken.
Mhm. Und die Klinik würde sich dann melden, wenn sie sieht, oh, das sind aber auffällige Laborwerte, oder muss zwingend dann, wie es jetzt ja auch noch ist, ein Termin vereinbart werden, dass die Patientin zur Laborbesprechung in die Klinik kommt?
Also natürlich, wenn irgendwas kritisch ist, dann würde es immer eine Form von persönlicher Rückmeldung geben. Das ist auch das, was wir gar nicht ersetzen wollen. Wir wollen ja den administrativen Prozess abnehmen, unterstützen, aber nicht die ärztliche Entscheidungsfindung oder Kommunikation. Ja. Also das ist nicht das, was wir vorhaben. Und also 80% dieser Therapien laufen im Regelfall auch gut durch. Das heißt, das ist eigentlich nur eine Rückmeldung zu eingegangen, verstanden, sieht gut aus, wir machen weiter. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, die Labore, die da eingehen, die werden im Regelfall schon gesammelt und dann in einem größeren Aufwasch befundet. Also im Regelfall ist es so, dass es einen Termin braucht, und es an diesem Termin eine Rückmeldung gibt. Wir sehen aber gerade, dass die Labore, die eingehen, nachdem man ja relativ klein, Entschuldigung, sage ich schon klein, eine Zahl in unserem Dashboard sieht, in dem man sieht, dass Labore eingehen und diese Zahl auch hochzählt, dass man in gewissen Form von ich beantworte jetzt nun mal diese Labore Veränderungen sieht. Das heißt also, es ist mehr das Labor und mehr der Eingang, der jetzt dazu führt, dass es Rückmeldungen an Patienten gibt und nicht mehr so sehr der feststehende Termin, was eine sehr positive Entwicklung ist. Mhm. Das heißt also, Ärzte beschäftigen sich dann damit, wenn es auftritt oder gut wird oder auch zum Beispiel Rückmeldungen über die Nebenwirkungen kommen, anstatt das Ganze 2 Wochen zurückzustellen und dann zu sagen, wir haben einen Stichtag, an dem beschäftige ich mich mit einer Patientin. Das ist eine positive Entwicklung.
Absolut. Dafür nutzen Sie Standard, wenn ich das richtig verstanden habe, standardisierte Fragen über die Patient-Reported Outcomes.
Genau.
Genau, Sie haben ja auch schon gesagt, eben nicht nur körperliche Nebenwirkungen, sondern auch psychosoziale Belastungen gehören dazu, die abgefragt werden. Können Sie mal ganz kurz erläutern, was genau sind diese PROs?
Ja, das ist ein, also wie Sie gesagt haben, validiert bedeutet, das sind Fragen, die schon immer gestellt werden. Ich war da auch ein bisschen überrascht. Also es gibt da eine Anzahl an Fragebögen, die werden global in verschiedensten Sprachen eingesetzt. Validiert bedeutet, die wurden in vielen klinischen Studien mal so durchgeführt und man hat erkannt, dass die Kombination an Fragen und der Wortlaut derjenige ist, den man wiederverwendet, damit sie auch vergleichbar sind und auch medizinisch genutzt werden können. Wir benutzen auch Fragen, ja, dieser Richtung, die bei uns in der Patienten-App abgefragt werden in einer regelmäßigen Art und Weise. Das heißt, bei uns beispielsweise einmal in der Woche, an einem Montag, wird kurz gefragt und dann hat man die Woche über Zeit, Stellung zu nehmen zu den Fragen und respektive zu antworten.
Mhm. Cool. Genau. Und wenn irgendetwas auffällig sein sollte, dann gibt es so eine rote Warnlampe in der Klinik, die sagt, Patientin XY geht es nicht gut, sie zweifelt an der Therapie.
Die soll es geben. Eine unserer Herausforderungen als junge Firma im Bereich Medizin im Sinne von, wir müssen Zertifizierungen machen, wir müssen Regulatorik-Themen einhalten. Eines davon ist die Medizinprodukt-Klassifizierung. Da sind wir im Prozess. Also man darf nicht einfach solche Fragen stellen und auf kritische Werte hinweisen. Das fällt ganz klar unter die Medizinprodukt-Regulatorik. Da befinden wir uns gerade noch auf der Reise, auch dieses Thema zu lösen für uns. Denn man nimmt mit solchen Fragen ja direkten Einfluss auf die Entscheidungsfindung eines Arztes. Das muss man vorher prüfen lassen. Das heißt, wir fragen diese Fragen und wir stellen sie dar, aber nur als rohe Antworten. Und das ist aktuell noch der manuelle Prozess des Arztes, hier sich diese Antworten anzusehen. Aber die aktive Benachrichtigung oder das Anstreichen im Sinne von hier ist was kritisch, das wird nächstes Jahr soweit sein bei uns.
Trotzdem ist es ja so, dass viele Krebspatientinnen sich oft mehr Sicherheit wünschen im Alltag, also zwischen diesen ganzen Terminen, die sie haben, und so digitale Therapiebegleitung und Managementplattformen wie Oncopass tragen ja zu so einem Sicherheitsgefühl stark zu bei. Wie sind denn die oder haben Sie Rückmeldungen von Patientinnen, die Oncopass nutzen?
Ja. Im Rahmen der klinischen Studie stellen wir natürlich auch die Frage am Ende, was war so Ihr Eindruck, was hat Ihnen gut gefallen, was würden Sie sich wünschen? Also da gibt's viel Positives. Ich glaube, das Erste ist wirklich dieses, also ich ist blöd, dass wir jetzt immer wieder aufs Labor zurückkommen, aber es ist ein schmerzhafter Punkt auf allen Seiten. Es ist nicht nur in der Klinik, also in unserer Faxmaschine, das müssen Sie ja vorstellen, da geht ja alles ein. Jemand hat mal gesagt, der Grieche um die Ecke schickt da das Mittagsmenü hin und es liegt zwischen diesen wichtigen Laboren. Und da sind ja Dutzende an Papieren, also es sind ja 50 bis 100 Blätter, die da drin sind. Da wird auch mal eins aus Versehen weggeschmissen. Also das ist so eine Sache, die wahnsinnig positiv angekommen ist, dass die Kliniker sagen, das ist gut auf Seite der Patienten. Ich habe endlich Sicherheit, dass ich weiß, das ist auch eingegangen. Ja, ich muss da nicht noch einmal anrufen oder zweimal oder eine E-Mail schreiben, sondern ich habe das geschickt und habe eine Statusmeldung, sehe, ist angekommen. Wurde befundet und nun warte ich eben auf die Rückmeldung. Das ist für Patienten in manchen Phasen ja eine Leben- oder Todsache. Also man sitzt ja mit diesen Fragen im Kopf und will auch wissen, hat das funktioniert? Ist das angekommen? Also das ist eine Sache, die positiv immer wieder erwähnt wird.
Ja.
Und eine zweite Sache ist auch jetzt gerade bei jüngeren Patienten die Rückmeldung, die digital, was ich auch spannend fand, sagen, na, ich bin ja unter Freunden oder ich bin beim Arbeiten oder ich bin sonst irgendwie unterwegs. Und dann habe ich immer diesen Druck, diesen Anruf zu bekommen aus der Klinik. Wie sieht's aus mit der Therapie? Und auch diese Rückmeldung zu bekommen, geht weiter oder ist in Ordnung? Und das auf eine diskrete Art und Weise, so würde ich es mal nennen, über eine App, wurde auch immer wieder erwähnt. Also einfach mal kurzes Lesen, sieht gut aus, um diese Nachrichten auf diese Art und Weise zu bekommen. Und dann ist natürlich auch viel, ich würde sagen, Nummer drei, dieses Thema Sicherheit. Also ich fühle mich da begleitet. Mhm. Ich habe nochmal einen Content-Bereich, Artikel, über den ich nachlesen kann. Ich weiß genau, klipp und klar, wann die nächsten Termine sind. Ich habe eine Idee davon, wie es weitergeht. Also einfach hier nochmal ein Format zu haben, in dem man das strukturiert und logisch für sich in einem ruhigen Moment nachlesen kann.
Also ich muss nochmal nachfragen, weil ich irgendwie habe ich es noch nicht so ganz verstanden. Oh. Das heißt nichtsdestotrotz, also wenn jetzt, wir sind nochmal bei den Laborwerten, wenn die jetzt hochgeladen sind von der Patientin, dann werden die halt asynchron ja vom Behandlungsteam irgendwann gesehen. Aber haben die denn so eine strukturierte Art und Weise auf Behandlungsseite, dass sie sich vornehmen, keine Ahnung, jeden Morgen um zur Morgenvisite guckt einer von uns da rein? Also weil das würde mich jetzt auch, glaube ich, also wenn jetzt so ein Laborwert vielleicht kritisch ist, würde mich das natürlich als Patientin auch nicht beruhigen, wenn ich dann wüsste, der guckt irgendwann mal da rein, aber vielleicht auch erst in 3 Tagen. So, also. Und was ist, wenn ich Fieber kriege oder so? Also, genau.
Ja, genau. Also, genau, diese Dinge. Nee, also es ist schon die tägliche Routine mit eingebaut. Ob man jetzt noch am selben Tag Rückmeldungen bekommt, das kann ich jetzt gar nicht versprechen. Aber ich höre, dass es so gemacht wird, ja. Die Thematik ist, ich glaube, auch ein Stück weit mehr, dass man weiß, dass so ein Labor auch eingegangen ist. Also man sieht ja über den Upload, es liegt vor und es liegt beim Arzt vor. Und ich habe die Sicherheit, dass es angesehen werden wird. Dann im nächsten Schritt, das nochmal besonders schnell zu machen. Ja klar, ich denke, das ist auch für alle Beteiligten logisch.
Ja. Okay. Das ist total lustig, weil das steht jetzt gar nicht auf meinem Fragebogen. Es fällt mir nur gerade so ein. Es gibt von Professorin Pia Wölfing von Pink, gibt es ja auch eine App, die Brustkrebspatientin begleitet und coacht. Die ist gar nicht connected, glaube ich, soweit ich das weiß, mit Klinik oder Behandlungsteams. Aber könnten Sie sich vorstellen, deren Informationen, also dass man die beiden Apps irgendwie miteinander verbindet, dass sie sozusagen von diesem Coaching-Programm und Informationsprogramm von Pink profitieren und die wiederum von Ihnen?
Alles, was dem Ziel hilft. Also ich glaube, das ist kein Ego-Trip oder eine Mission, auf der wir nur alleine sind. Bin immer froh für den Austausch. Um nicht zu sagen, genau in den Teil denke ich auch viel nach. Jetzt nochmal viele Artikel selber zu schreiben und sich dann mal reinzubegeben in die Recherche, ist gar nicht notwendig. Das Wissen, was man hat, kann man gerne publizieren und für mich wäre es schön und sinnvoll, wenn man sowas tun würde.
Mhm. Denn die Frage ist ja, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich noch mehr digitale Therapieplattformen geben, warum sollte man sich für Oncopass entscheiden?
Also das ist natürlich so eine Frage jetzt, die wird ja schon leicht moralisch. Also Informationen gebündelt darzustellen, da sind wir uns alle einig, das macht auf jeden Fall Sinn und ich find's schön, wenn man weitere Partner auch findet und gemeinsam an dem Thema arbeitet und solche Informationen gemeinsam publiziert. Ein ganz wichtiger Teil, der auch echt gerne angenommen wird. Warum Oncopass? Ich glaube, was wir gerade machen, was gut funktioniert, ist, dass wir nicht uns auf eine Seite konzentrieren im Behandlungspfad und sagen, wir schauen uns nur die Kliniker an oder wir schauen uns nur die Patienten an. Wir gesagt haben, wir möchten das gemeinsam, ja, beide Seiten zusammen als einheitliche Plattform sehen und beide Seiten zusammenführen. Da lässt man ja meisten Informationen liegen, wie Sie gerade auch eingangs schon gesagt hatten. Wieder mit einer App auf den Hausarzt zuzugehen und zu sagen, hier ist die Information in der App und das ist jetzt die 10., die er sich da anschauen muss und wieder ein neuer Login oder die andere Seite wieder in die Klinik zu gehen, das ist die 5. Therapieplattform. Oder ich sehe es ja selber, in der Klinik gibt es ja auch wahnsinnig viele Software-Tools, die schon im Einsatz sind. Also es ist sehr komplex und das einfach mal zusammenzuführen unter dem größeren Bogen und zu sagen, von links nach rechts auf alle Seiten in der Kommunikation ist es zusammengeführt. Das ist unsere Idee und die funktioniert ganz gut und zumindest aus Deutschland stammend macht so noch keiner oder das wäre mir noch nicht bewusst.
Jetzt haben Sie eine Machbarkeitsstudie mit der Frauenklinik an der Uniklinik Tübingen durchgeführt. Ist es richtig, dass das 50 Teilnehmerinnen waren? Und was planen Sie weiter?
Ja, also die ist abgeschlossen und durchgeführt. Die zweite läuft dann noch. Die Machbarkeitsstudien, die haben wir initial gemacht. Die waren auch ganz spannend für uns intern natürlich, um mal zu sehen, funktioniert es so? Funktioniert es gut? Also ist das validiert? Das waren 50 Frauen. Wir haben gesehen, dass es eine hohe Plattformakzeptanz gibt. Wir haben gesehen, dass das Behandlungsteam sagt, ich kann 30% Zeitersparnis erwirken durch den Einsatz eines digitalen Tools. Wir haben eine hohe Weiterempfehlungsrate auf Seiten der Patientin, dass wir sagen, ungefähr, ich glaube ein bisschen aufgehoben, ungefähr 80% sagen, ich würde das anderen Patientinnen empfehlen, so ein Tool zu nutzen. Also das hat gut funktioniert. Und da stellt sich eben die Frage, wie viele von diesen Studien muss ich noch machen? Ich nehme mal die Antwort vorweg. Ich glaube, keinen unbedingt notwendig weiteren. Die Studien sind halt in Unikliniken wahnsinnig beliebt, funktioniert gut. Es gibt einen einfachen Weg rein. Das kann das ärztliche Team meist selber entscheiden, zu sagen, ich probiere das mal im Rahmen einer Studie und teste, ob das für uns funktioniert. Und unser nächster Schritt ist jetzt der Weg daraus. Machen wir auch schon in Tübingen mit dem ersten kommerziellen Partner. Wir sagen, wir gehen in die Regelversorgung und bieten es in dieser Form für weitere Kliniken an.
Na, ich hätte jetzt gesagt, 50 Teilnehmerinnen sind vielleicht ein bisschen wenig.
Ich würde sagen, es ist okay. Für uns auch als Firma okay. Wenn es mehr werden, dann stehen da, glaube ich, größere Pharmaindustrien, Konzerne dahinter, die das mit einer größeren Patientenpopulation durchführen. 50, so lerne ich es oder habe es gelernt und gesehen, ist es eigentlich normal, würde ich mal sagen, für unsere Größe. Ja.
Ich habe hier noch eine heikle Frage stehen. Wie finanzieren Sie das Ganze?
Da müsste ich jetzt meinen Mitgründer vorschicken, den Oliver. Der Oliver ist der Herr der Finanzen. Der macht solche Dinge. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen. Es sind eigentlich strategische Investoren, die irgendwas zu tun haben im Medizinbereich. Das heißt, die haben einen Pharma-Hintergrund, sind selber Ärzte, sind in dem Bereich aktiv, die das Potenzial erkannt haben und uns unterstützt haben bis hierhin.
Okay, dann haben wir immer also eine letzte Frage, die so ein bisschen weiter oder rausführen soll aus dem eigentlichen Thema. Und zwar will ja Deutschland 2045 klimaneutral sein. Oncopass trägt mit dazu bei, indem vor allen Dingen auch viele Fahrtstunden und Kilometer eingespart werden. Was ist denn Ihre Vision von 2045, wenn Sie sich in das Jahr reindenken?
Boah, 2045, das ist schon ganz schön lange hin.
19 Jahre.
Mhm. Und das bezogen auf Oncopass. Ich glaube, da muss man ein bisschen größenwahnsinnig sein. Also ich meine, man sieht so viel. Und damit meine ich, wir sind jetzt auch im Zeitalter der AI angekommen. Es ist schwierig zu sagen, was da noch alles passiert. Es sind ja Computer, die mitdenken und unterstützen heute. Und es sind Roboter, die wirklich diese ganzen Werbungen, die jetzt kommen, die auch verschiedene Aufgaben übernehmen. Es fällt mir wahnsinnig schwer in so einer Zeit, für mich auch des Umbruchs und dieser technischen Revolution zu sagen, was passiert denn da alles? Also ich glaube, da passiert wahnsinnig viel und da müsste ich jetzt einen Science-Fiction-Roman schreiben. Ich kann es gar nicht beantworten.
Ja, ist auch gut.
Ich glaube, die Zukunft, dass in der medizinischen Versorgung sich in eine Kapsel legen und irgendwas scannt über einen drüber, die ist gar nicht mal so weit weg.
Auch nicht schlecht. Wenn man dann als geheilter Mensch wieder aus der Kapsel rauskommt, wäre mir die Vorstellung sogar recht lieb.
Oha.
Genau, gibt es 5 so Nadeln und dann passiert irgendwas.
Ja, schön. Vielen Dank.
Prima, dann sprechen wir in 19 Jahren wieder und gucken, ob es so eingetreten ist.
Ja, ihr beide. Ich bin dann in Rente.
Ja, also ich komm auch noch drauf, weil also man hat ja gesagt, relativ anfänglich, ChatGPT soll es doch diesen einen, ich glaube, Australier geben, der seinen Hund von Krebs geheilt hat mit dem eigen entwickelten Impfstoff, was ich immer noch abgefahren finde. Aber ich habe es nie so richtig recherchiert, weil die Story kommt mir ein bisschen zu schräg vor, dass das wirklich funktionieren sollte. Aber da gab es irgendwie mal längeren Artikel. Und ich meine jetzt mit diesen neuen Modellen, die gerade am Markt sind, in der AI, also das Designen komplexer Proteine, Entwickeln von Impfstoffen, also da passiert so wahnsinnig viel. Ich kann es nicht abschätzen. Ich, ich weiß es nicht. Aber wenn man da so hinhört, dann wird es da doch deutliche Entwicklungen geben.
Bis dahin vertrauen wir dann doch eher auf die Expertise von menschlichen Medizinern statt von ChatGPT. Aber ja.
Ja, und das ist ja das Wahnsinnige. Das liest und hört man und die Technologie ist so weit auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite zieht es im Alltag und vor allem bei uns im Versorgungsalltag einfach so anders aus. Also diese Krankenhausinformationssysteme kommen irgendwie aus den 90er Jahren. Also es ist wirklich Low-Tech, trifft auf High-Tech in der Therapie, also diese Medikamente, die auch entwickelt wurden. Und da merkt man diese Spannung. Da merkt man diese wahnsinnige Spannung zwischen, wir stecken da noch in irgendeinem Prozess und könnten eigentlich schon viel mehr. Und wie kriegen wir genau diese Lücke jetzt geschlossen? Das ist ganz viel das, worüber wir nachdenken, an dem wir auch arbeiten.
Ein schönes Schlusswort von Ihnen, Herr Rüderstein. Julia, ich denke, wenn du keine Frage mehr hast, möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch. Und wir wünschen Ihnen und Oncopass weiterhin viel Erfolg und alles Gute und hoffen, dass wir Sie eventuell sogar bei der Lufat-Preisverleihung im September in Hamburg begrüßen dürfen.
Das wäre doch schön. Danke Ihnen auch ganz herzlich für Ihre Zeit.
Super, danke Ihnen. Tschüss.
Danke auch.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Schreiben Sie gern einen Kommentar oder geben Sie uns ein Like. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.